ARD.
Das Gedächtnis prägt uns als Persönlichkeit ja enorm. Wenn wir kein Gedächtnis hätten, dann wüssten wir ja auch gar nicht, wer wir sind. Was wir früher gemacht hatten, was uns prägt, was uns wichtig ist, dann würden wir immer nur in der Gegenwart leben. Und dieses Gedächtnis muss natürlich auch ein bisschen dazu passen, wie wir uns selbst wahrnehmen wollen, wer wir gerne sein wollen. Und da kommt es natürlich auch durchaus zu Verzerrungen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Unser Gedächtnis ist eine erstaunliche Erfindung der Natur. Es speichert Erlebnisse, Gesichter, Telefonnummern und gleichzeitig spielt es uns ständig Streiche. Namen fallen uns plötzlich partout nicht mehr ein. An wichtige Ereignisse erinnern wir uns völlig anders als andere. Wie verlässlich ist unser Gedächtnis also wirklich und was passiert, wenn es plötzlich nicht mehr funktioniert? Darum geht es jetzt in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis und mein Gesprächspartner ist Professor Carsten Finke. Er ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie der Berliner Charité und leitet das Forschungslabor für kognitive Neurologie. Sein Schwerpunkt? Das menschliche Gedächtnis. Schönen guten Tag, Herr Finke.
Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
Was würden Sie denn sagen? Wie verlässlich ist unser Gedächtnis?
Unser Gedächtnis ist wahrscheinlich weniger verlässlich, als die meisten erstmal vermuten würden. Es gibt ja so die Analogie, dass die Sachen gespeichert werden im Gedächtnis wie auf einer Festplatte. Und wenn man sich später daran erinnern will, dann ruft man das einfach von der Festplatte wieder ab. Und das ist mehr oder weniger eins zu eins, so wie es gespeichert wurde. So ist es aber nicht, sondern das ist eigentlich eher ein dynamischer Prozess und das Gedächtnis unterliegt da wirklich vielen Veränderungen. Jedes Mal, wenn wir uns wieder an was erinnern, wird es auch wieder aus dem Speicher hochgeholt, vielleicht ein bisschen modifiziert und wieder abgelegt, sodass doch eben sehr erhebliche Veränderungen auch im Laufe der Zeit geben kann.
Okay, ein dynamischer Prozess, auf den wir später nochmal genauer gucken. Ich weiß ja jetzt nicht, wie das bei Ihnen in der Familie ist, aber in meiner gibt es durchaus häufiger Unstimmigkeiten in der kollektiven Erinnerung. Zum Beispiel bei der Frage, wer damals eigentlich den entscheidenden Fehlpass gemacht hat, dass erst der Fußball und dann mein Vater im Fluss gelandet sind. Vier Menschen erinnern sich an diese eine Situation komplett unterschiedlich und jeder Einzelne ist völlig überzeugt, dass seine Version die richtige ist. Wie geht das?
Ich glaube, grundsätzlich ist natürlich das so ein Phänomen, dass alle immer davon überzeugt sind, dass ihre Variante die richtige ist, nicht nur beim Gedächtnis. Das liegt aber daran, dass eben, wie ich gerade meinte, das so ein dynamischer Prozess ist, der durchaus eben auch verändert und manipuliert werden kann sogar. Also wenn uns jemand anderes sehr überzeugend eine bestimmte Variante erzählt, dann kann das schon dazu führen, dass wir langsam oder auch vielleicht sehr plötzlich unsere Gedächtnisinhalte vielleicht auch in diese Richtung verändern. Bestimmte Vorstellungen spielen dabei eine Rolle, Vorerfahrungen spielen eine Rolle, wie gesagt, Informationen von anderen, wahrscheinlich auch ein Stück weit, was wir uns vielleicht wünschen teilweise. Und so kann es eben dazu kommen, dass die Erinnerungen verschiedener Menschen an das gleiche Ereignis eben sehr unterschiedlich sein können.
Sie sagten eben, wie wir es erinnern wollen oder wie wir es uns wünschen. Hat man so eine Tendenz, dass man in der Erinnerung, in seiner eigenen Erinnerung auch irgendwie ein bisschen besser dastehen will, als es vielleicht in der Realität war? Also haben wir eine positive Verzerrung unserer selbst in der Erinnerung?
Ich denke, es gibt da Verzerrungen in beide Richtungen. Es ist sicherlich so, dass es auch den Prozess gibt, dass wir uns eher versuchen, an die Dinge so zu erinnern, wie sie uns vielleicht in unser Konzept auch passen oder wie sie uns vielleicht auch besser gefallen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein bewusster Prozess, in dem wir sagen, jetzt möchte ich aber gerne mal mich an diese Mathearbeit, die irgendwie total schiefgelaufen ist, positiver erinnern. Aber es ist sicherlich so ein gradueller Prozess. Das hat ja auch viel damit zu tun, was bedeutet das für uns als Person? Das Gedächtnis prägt uns als Persönlichkeit ja enorm. Es gibt den berühmten Neurowissenschaftler Eric Kandel, der auch den Nobelpreis für Medizin erhalten hat 2000, ein großer Gedächtnisforscher, der gesagt hat, dass Gedächtnis eigentlich das ist, was unser mentales Leben wie so ein Kleber überhaupt zusammenhält. Wenn wir kein Gedächtnis hätten, dann wüssten wir ja auch gar nicht, wer wir sind. Was wir früher gemacht hatten, was uns prägt, was uns wichtig ist, dann würden wir immer nur in der Gegenwart leben. Und dieses Gedächtnis muss natürlich auch ein bisschen dazu passen, wie wir uns selbst wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, wer wir gerne sein wollen. Und da kommt es natürlich auch durchaus zu Verzerrungen.
Ich finde ja auch manchmal, wenn man Autobiografien liest oder mit älteren Menschen über ihr Leben spricht, dass es oft sehr rund klingt, sage ich mal. Also nur eins folgt kausal, wie selbstverständlich und natürlich aufs andere. Das passt alles wie so eine gute Geschichte, alles irgendwie zusammen. Und selbst wenn es mal einen Bruch gab, wird der auch irgendwie so erzählt, dass das auch in den Lebensverlauf gepasst hat. Passt das dazu, zu dieser identitätsstiftenden Funktion von Gedächtnis?
Das passt natürlich total gut. Da verlassen wir, glaube ich, schon so ein bisschen die Gedächtnisforschung. Aber das ist natürlich ein bekanntes Phänomen, dass im Nachhinein bestimmte Ereignisse rationalisiert und in eine sehr logische, für einen selber auch passende Richtung gebracht werden. Wenn Sie jetzt heute einen sehr erfolgreichen Unternehmer sehen, der natürlich, irgendwann gab es vielleicht mal 1000 Unternehmer, von denen sind dann 3 sehr erfolgreich geworden, alle anderen sind weniger erfolgreich, und diese 3 werden natürlich dann ganz klar die Faktoren benennen können, warum nur sie das jetzt so schaffen konnten, und werden dabei vielleicht andere Faktoren, externe Faktoren, vielleicht auch Glück, wesentlich geringer bewerten, sondern werden sich das wahrscheinlich eher selber zuschreiben. Und das ist natürlich so eine bekannte Verzerrung, die natürlich auch das Gedächtnis beeinflusst. In dem Nachhinein, wenn man dann sich die Geschichte 100-mal selber erzählt hat, dann glaubt man sie natürlich auch noch mal viel leichter.
Gucken wir uns mal genauer an, wie das jetzt funktioniert mit dem Erinnern und dem Gedächtnis. Sie haben schon gesagt, diese Vorstellung, das ist da oben unsere Festplatte, da werden Sachen abgespeichert und die rufen wir dann auf Nachfrage ab. Die funktioniert nicht, sondern das ist ein Prozess und wir konstruieren unsere Erinnerungen immer wieder neu. Wo machen wir das denn eigentlich? Also wo ist der Ort im Gehirn, der das macht?
Letztendlich ist das gesamte Gehirn beteiligt. Es gibt eine ganz wichtige zentrale Struktur, die auch manchmal als der Bibliothekar des Gedächtnisses bezeichnet wird. Das ist der sogenannte Hippocampus. Heißt Seepferdchen. Es gab mal einen italienischen Anatomen, der mit so ein bisschen Vorstellungskraft diese Struktur, da eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Seepferdchen gesehen hat. Die gibt es 2-mal im Gehirn, und der Hippocampus ist sehr zentral, enthält auch diese Zellen, diese Nervenzellen, die wichtig sind für das Gedächtnis, und ist fast immer aktiv, wenn wir Erinnerungen abspeichern oder auch abrufen. Aber im Verlauf dann, wenn das Gedächtnis konsolidiert wird, also verfestigt wird, verteilen sich diese Gedächtnisinhalte auch über das gesamte Gehirn. Also es ist nicht so, dass da nur diese eine kleine Festplatte im Gehirn ist und da ist jetzt alles drauf gespeichert. So ist es nicht. Es ist eher eine koordinierende Struktur. Wenn wir Gedächtnisinhalte abrufen, dann werden die nicht aus einer Schublade rausgezogen und da liegt das fertige Gedächtnis drin, sondern es wird jedes Mal wieder neu auch rekonstruiert. Und das ist auch ein Punkt, warum es eben sich auch wieder verändern kann. Wenn kleine Teile, die jetzt wieder zum Zusammenbau benötigt werden, eben verändert sind, dann verändert das natürlich auch das Gesamtergebnis.
Und wonach entscheidet sich denn, was ich später erinnere, also was ich mir überhaupt merke? Was mich wundert, ich kann immer noch den Zauberlehrling, den ich irgendwann mal in der Schule lernte, halbwegs abrufen. Schwieriger wird es schon, was ich vorgestern zu Mittag gegessen habe.
Vor allen Dingen ist entscheidend, wie wichtig sind die Sachen für uns. Das macht natürlich evolutionär auch total Sinn. Also das, was Sie vor 2 Tagen gegessen haben, ist für Ihr weiteres Leben wahrscheinlich nicht so relevant.
Wie der Zauberlehrling.
Der Zauberlehrling war natürlich damals für Sie total relevant. Also Sie mussten dann ja wahrscheinlich vor der Klasse stehen und den dort vortragen. Das heißt also eine hohe emotionale Belastung. Das heißt, Sie wollten den natürlich unbedingt wissen und es sollte auch klappen. Vielleicht wollten Sie eine gute Note haben. Das heißt also in dem Moment hochrelevant, offensichtlich eben so relevant eingeschätzt, dass es auch immer noch persistiert, auch wenn es jetzt nicht mehr relevant ist. Das heißt also entscheidend ist, wie wichtig ist das für uns? Und jeder kennt natürlich die Erfahrung, dass auch emotional hochrelevante Ereignisse, dass wir uns an die lange erinnern können.
Also wenn was mit Gefühlen verbunden ist. Genau. Wenn uns Sachen egal sind, werden die eher vernachlässigt.
Ich würde es eher nicht so sagen, dass Sachen, die egal sind, vernachlässigt werden, weil wir uns durchaus auch an viele Dinge erinnern können, an die wir uns vielleicht gar nicht aktiv erinnern wollen und die nicht wichtig waren. Aber wenn es Ereignisse sind, die sowohl positiv als auch negativ sehr stark besetzt sind, Ihre Hochzeit, Geburtstage, schöne Urlaube, aber auch negative, jeder weiß, was er am 11. September gemacht hat, solche Beispiele, dann können wir uns da eben sehr lange dran erinnern. Darüber hinaus können wir das aber leider nicht so gut wie auf Knopfdruck festlegen, an was wir uns erinnern wollen. Wäre ja schön zu sagen, wir sagen unserem Gehirn so, jetzt pass mal auf, jetzt wird es wichtig. Das würde ich auch gerne in 10, 12 Jahren noch wissen. So funktioniert es leider nicht. Dann können wir nur eins machen, wir können es einfach wiederholt lernen, wie man das jetzt vielleicht auch für den Zauberlehrling machen musste. Und der andere Mechanismus, der natürlich auch häufig ist, wenn man jetzt oft wieder drüber redet, über bestimmte Ereignisse oder sich Fotos dazu anschaut, dann werden die Erinnerungen dadurch auch immer wieder reaktiviert und auch weiter verfestigt.
Jetzt kommt es mir manchmal so vor, aber vielleicht ist das auch wieder zu mechanisch, diese Festplattenannahme, dass es mir doch zunehmend schwerer fällt, mir Sachen zu merken. So als ob die Festplatte da oben voll ist, überfüllt ist mit dem, was ich halt alles schon in meinem Leben gelernt habe und erinnern muss oder musste oder einfach zu tun habe. Ist da was dran oder ist das zu mechanisch gedacht?
Erstmal scheint es so zu sein, dass dieser Speicher unbegrenzt groß ist. Das wissen wir auch davon, dass es ein paar ganz, ganz wenige Menschen gibt, die sich eigentlich an alles in ihrem Leben erinnern können. Zudem können sie sagen, 1. Mai 2005 und die wissen sofort, wie war das Wetter, was hatten sie an, was haben sie gegessen. Daher wissen wir, dass die Kapazität an sich wahrscheinlich nicht begrenzt ist. Es ist aber natürlich so, dass verschiedene Gedächtnisinhalte durchaus auch miteinander konkurrieren können, wenn sie zum Beispiel sehr ähnlich sind. Das merken wir zum Beispiel daran, wenn Sie Ihr Auto parken, immer vielleicht in einer relativ ähnlichen Gegend, vielleicht immer auch zu einer ähnlichen Zeit, vielleicht abends, wenn Sie von der Arbeit kommen. Und dann haben Sie sehr viele konkurrierende, sehr ähnliche Gedächtnisinhalte. Dann haben Sie das Auto vielleicht 1000 Mal in Ihrem Leben da geparkt. Und jetzt ist der einzige Unterschied der Zeitpunkt. Und dann kann es manchmal schwieriger werden, die auseinanderzuhalten. Und das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel und das kann man auch verallgemeinern auf alle Gedächtnisinhalte. Und dann muss man natürlich auch eins sagen, die kognitive Leistung bei uns Menschen wird im Laufe der Zeit langsam ein bisschen weniger. Ja. Das ist einfach so und das ist mit 70 nicht mehr so wie mit 30.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Neurologen Carsten Finke von der Charité, der in seinem Labor das Gedächtnis erforscht und in der klinischen Praxis Patienten behandelt, deren Gedächtnis gestört ist. Ich würde ja behaupten, dass viele von uns ihr Gedächtnis als defizitär wahrnehmen und sich ein besseres Gedächtnis wünschen würden. Wie ist das bei Ihnen?
Ich weiß natürlich, dass den Wunsch viele Menschen haben. Wenn ich jetzt erzähle, wir forschen zu Gedächtnis, dann ist eine häufige Reaktion, ach, ich wünschte, mein Gedächtnis wäre besser. Aber dass es nicht perfekt ist und dass wir uns nicht an alles erinnern können, ist eigentlich das, was normal ist. Das ist das, was unsere allertägliche Erfahrung ist. Und
Sie sind ganz zufrieden mit Ihrem Status quo in Sachen Gedächtnis?
Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es noch besser wäre, aber ich weiß, dass es unrealistisch ist. Insofern bin ich zufrieden. Ja. Es ist sogar so, dass Menschen mit einem extrem guten Gedächtnis, die sich zum Beispiel an alles in ihrem Leben erinnern können, darunter auch sehr stark leiden können, weil sie auch negative Sachen nicht vergessen können. Das heißt, es ist wahrscheinlich sogar auch sehr gut, wenn wir Sachen vergessen können. Nur können wir es eben nicht so steuern, nach dem Motto, die ganzen schlechten Sachen markieren wir die, die kommen jetzt in den Mülleimer und die anderen behalten wir mal. Sondern es ist eben ein Prozess, den unser Gehirn also selber für uns übernimmt. Aber es ist sicherlich gut, dass wir uns nicht an alles erinnern können.
Ja, diese Extremfälle, ne, die sich wirklich an jede Szene dann bis ins kleinste Detail, was hat der andere getragen, wie roch es und so, also alles erinnern können, das stelle ich mir auch ziemlich schrecklich vor, aber die bekanntere Problematik rund ums Gedächtnis ist ja schon der Gedächtnisverlust. Die bekannteste Form ist bestimmt die Demenz, wenn es so fortschreitend ist, aber es gibt ja auch ganz extreme Formen, wo von jetzt auf gleich die gesamte Erinnerung weg ist, die Amnesie. Solche Patienten haben Sie auch, oder?
Wir untersuchen eigentlich alle diese Patienten. Patienten mit demenziellen Erkrankungen, wie Sie schon gesagt haben, haben eben diesen langsam fortschreitenden Gedächtnisverlust. Es gibt aber auch andere Erkrankungen, entzündliche Erkrankungen, zum Beispiel autoimmune Erkrankungen, wo in relativ kurzer Zeit es zu einer Schädigung des Hippocampus kommt, der diese wichtige Rolle für Gedächtnis hat, und die Patienten dann auch über ausgeprägte Gedächtnisstörungen klagen und berichten.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf diese Erkrankungen gucken, die ja bei Ihnen einen Schwerpunkt bilden, diese entzündungsbasierten Erkrankungen. Was genau passiert denn da? Warum verlieren die ihr Gedächtnis?
Das sind relativ seltene Erkrankung und ein Großteil wurde auch erst so in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt erst entdeckt. Und eine Variante dieser Erkrankung geht mit Autoantikörpern einher, Also eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankungen kennen ja viele, zum Beispiel Rheuma ist eine Autoimmunerkrankung. Und im neurologischen Bereich ist die Multiple Sklerose eine relativ häufige Autoimmunerkrankung. Und hier werden in dem Fall Antikörper gebildet. Und Antikörper sind ja eigentlich dafür da, uns gegen Infektionen zum Beispiel zu schützen. Wenn Sie jetzt einen Schnupfen haben oder was auch immer, dann bildet der Körper irgendwann Antikörper und eliminiert eben die Bakterien oder Viren. Und bei Autoantikörpern richten sich diese Antikörper aber gegen körpereigene Strukturen, in dem Fall Hirnstrukturen. Und es gibt eine Variante, da richten sich die Antikörper gegen einen bestimmten Rezeptor im Gehirn, der heißt NMDA-Rezeptor.
NMDA. Wollen wir wissen, wofür diese Abkürzung steht?
Oder? Das glaube ich nicht wissen. N-Methyl-D-Aspartat, das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der vor allen Dingen auf Nervenzellen im Hippocampus sitzt. Also ganz wichtig ist für unser Lernen und Gedächtnis. Und in dem Fall, wenn diese Antikörper diesen Rezeptor blockieren, kommt es zu einer ausgeprägten Gedächtnisstörung.
Ist dann alles weg oder sind nur bestimmte Sachen weg?
Es ist nicht alles weg, weil der Hippocampus ist ja auch gar nicht unbedingt der Ort, wo alles gespeichert ist, aber der Zugang funktioniert nicht so gut und vor allen Dingen auch das Einspeichern neuer Gedächtnisinhalte funktioniert nicht so gut. Und man kann die Erkrankung glücklicherweise sehr gut behandeln, sodass sich diese Funktion weitestgehend wiederholt, wobei man auch sagen muss, dass ein relevanter Anteil der Patienten auch dauerhaft Probleme damit hat.
Okay, und wenn die noch in diesem akuten Stadium sind, dass sie diese Schwierigkeiten des Gedächtniszugangs haben, gibt es dann manchmal so Sonderfälle, dass sie zu bestimmten Bereichen aber trotzdem noch Zugang haben? Oder haben die dann zu ihrem gesamten Schatz an Erinnerungen keinen Zugang?
Es gibt auch schwerere Formen, wo der Hippocampus dauerhafter in seiner Funktion auch strukturgestört ist. Da ist es häufig so, dass die Patienten eher Probleme haben, neue Gedächtnisinhalte abzuspeichern, aber zum Beispiel auf lang zurückliegende Gedächtnisinhalte noch teilweise relativ gut zugreifen können. Eine dieser Varianten, die schwerer verläuft, ist die Herpesenzephalitis. Hier kommt es auch richtig zu einer strukturellen Schädigung des Hippocampus. Wir haben auch mal eine ganze Zeit lang Patienten mit dieser Erkrankung untersucht und hatten dabei auch einen Patienten, der besonders schwer betroffen war. Der hatte eigentlich, muss man sagen, fast sein gesamtes Gedächtnis verloren. Der hatte auch nicht mehr die Möglichkeit, auf länger zurückliegende Inhalte zuzugreifen. Der hat auch sein Faktenwissen verloren. Er konnte ja zum Beispiel nicht mehr sagen, was sind die Bundesländer in Deutschland, als Musiker auch gar keine Komponisten mehr benennen. Und hatte auch keine Erinnerung mehr an Ereignisse aus seinem Leben, welche Urlaube er gemacht hatte. Und hat auch eigentlich nur noch ganz wenige Personen erkannt, also eigentlich nur noch ganz nahe Familienangehörige. Und dieser Patient war Cellist, professioneller Cellist, hat sein ganzes Leben lang Cello gespielt und konnte sich eben auch an diese Musikkarriere nicht gut erinnern. Interessant ist aber, dass er weiter sehr gut Cello spielen konnte, erstens, weil das Spielen des Cellos ist eben in anderen Teilen des Gehirns gespeichert. Und es war auch so, dass wenn er bestimmte Stücke gespielt hat, die ihm sehr wichtig waren, dann hat das teilweise auch dazu geführt, dass er dann doch darüber wieder Zugang erlangt hat zu einzelnen Ereignissen, Erlebnissen aus seinem Leben.
Aha, okay, also gibt es verschiedene Arten von Gedächtniswissen?
Es gibt verschiedene Arten. Ganz grob kann man vielleicht zwei trennen. Das eine ist das explizite Gedächtnis, das, was wir üblicherweise unter Gedächtnis verstehen. Sie können sagen, Faktenwissen, was ist die Hauptstadt von Frankreich? Das ist Paris. Sie können sagen, wo Sie zuletzt im Urlaub waren, Gedächtnis für Ereignisse. Und es gibt das sogenannte prozedurale Gedächtnis, da lernen wir eher so motorische Fertigkeiten, zum Beispiel Radfahren gehört dazu. Aber das Erlernen eines Musikinstrumentes basiert eben auch sehr stark auf dem prozeduralen Gedächtnis. Deswegen war das bei unserem Musiker intakt. Und das werden vielleicht auch viele selber erfahren haben, und das ist auch schon relativ gut untersucht, dass Patienten mit einer Demenz vom Alzheimer-Typ vielleicht schon sehr fortgeschrittene Gedächtnisstörungen haben, sich an gar nicht mehr viel erinnern können, aber trotzdem noch erstens sehr viel Freude haben beim Musik hören, aber auch selber Musik machen und teilweise auch noch relativ gut früher erlernte Instrumente spielen können, weil das eben auf dem prozeduralen Gedächtnis basiert. Und der zweite Punkt, der noch so ganz besonders war, war, dass durch das Spielen des Instrumentes dann aber auch wieder sonst nicht zugängliche Gedächtnisinhalte aus dem früheren Leben abgerufen werden konnten.
Jetzt hilft Ihnen die Arbeit mit solchen Patienten ja dabei letztlich auch besser zu verstehen, wie das Gedächtnis eigentlich funktioniert, weil sie genau gucken können, was passiert denn, wenn bestimmte Funktionen eben nicht mehr da sind, nicht mehr möglich sind, bestimmte Schädigungen vorliegen. Andererseits ist natürlich auch das Ziel ihrer Arbeit, Therapien für solche Patienten zu verbessern. Wie macht man das denn? Also auf was setzen Sie bei einem solchen Patienten mit einer entzündlichen Erkrankung, die eben das Gedächtnis beeinträchtigt hat? Was macht man da?
Das stimmt genauso, wie Sie es gesagt haben. Es gibt im Prinzip drei wichtige Aufgaben, die wir uns ersetzen. Das erste ist, besser die Erkrankung zu verstehen. Wie kommt es überhaupt zu einer Gedächtnisstörung? Dazu untersuchen wir die Patienten auch viel mit MRT und sehen, welche Hirnstrukturen sind betroffen. Welche Kommunikation zwischen verschiedenen Hirnstrukturen funktioniert vielleicht in dem Moment nicht mehr sehr gut. Der zweite ist, wir wollen verstehen, was sind die Faktoren, die beeinflussen, wie das Gedächtnis nach so einer Erkrankung sein wird. Welcher Faktor führt dazu, dass es eher schlechter ist oder welche Faktoren führen dazu, dass es eher besser wird? Dann können wir die eben gezielt beeinflussen. Also zum Beispiel, ist Therapie A eine Therapie B überlegen, wenn wir uns nach 2 Jahren die Gedächtnisleistung angucken? Und der dritte Teil, das ist genau richtig, wir können natürlich auch, wenn jemand eine vorübergehende Gedächtnisstörung hat und dann zum Beispiel im MRT sehen, also die Kommunikation des Hippocampus mit einer bestimmten anderen Hirnregion funktioniert in dieser Phase nicht sehr gut, dann können wir natürlich darauf rückschließen, dass eben genau jene Kommunikation offensichtlich wichtig ist für unser Gedächtnis.
Und welches Mittel können Sie so einem Patienten dann geben, damit es wieder besser funktioniert? Also die Frage nach der richtigen Medizin, haben Sie die schon gefunden bei Gedächtnisverlust?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung und das Gehirn ist da in einer schwierigen Situation, weil es ja keine neuen Nervenzellen bilden kann. Das heißt, das Beste ist hier die Prävention. Das heißt, wir versuchen überhaupt, solche Erkrankungen von vornherein zu verhindern. Das Zweite ist eine rasche Therapie, die eben bei diesen autoimmunen und auch viralen Entzündungen des Gehirns sehr wichtig ist.
Was macht man da? Da behandelt man dann den Entzündungsprozess an sich.
Das Virus können Sie mit einem bestimmten Medikament behandeln, was eben genau ganz konkret gezielt das Virus bekämpft. Die Autoimmunerkrankungen behandeln wie wir andere Autoimmunerkrankungen auch, indem wir die Aktivität des Immunsystems dämpfen. Und jetzt geht natürlich die Forschung auch in die Richtung, dass wir versuchen, verlorene Gedächtnisinhalte oder Funktionen wieder zu verbessern. Das ist allerdings aber der schwierigste Teil. Und bei der Alzheimer-Demenz gibt es jetzt ja eine ganze Reihe neuer Antikörpertherapien, die eben zeigen, dass der Abbau der kognitiven Funktionen verlangsamt werden kann. Wir sind aber noch nicht an dem Punkt, wo wir das umkehren können. Also einmal schlechtes Gedächtnis wirklich deutlich und dramatisch wieder verbessern können.
Jetzt fiel das Stichwort Demenz schon einige Male und ich glaube, das ist ja eine Angst, die ganz viele Menschen haben, dass sie im Alter an Gedächtnis verlieren bis hin zu einer Demenz. Und das Stichwort Prävention fiel auch schon. Was kann man denn tun, um da vorzubeugen im Alltag? Gibt es da irgendwie ein Tool, wo Sie sagen, davon besonders viel, das ist schon mal ein ganz guter Beitrag?
Es gibt nicht ein Tool, aber es gibt eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Wir wissen, dass ca. 40% der Demenzen eigentlich durch eine entsprechende Beeinflussung der Risikofaktoren verhinderbar sind. Wichtig ist zunächst einmal, dass die Patienten kardiovaskulär gut untersucht sind. Das heißt, der Blutdruck muss gut eingestellt sein. Auch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Diabetes mellitus, das muss gut eingestellt sein. Wenn Hörprobleme bestehen, dann ist es wichtig, dass die Patienten Hörgeräte bekommen. Wir wissen auch, dass ein aktives Leben mit vielen sozialen Interaktionen ein schützender Faktor ist. Und insgesamt muss man sagen, dass eine gesunde Lebensweise mit einer halbwegs gesunden Ernährung, möglichst ein bisschen regelmäßigem Sport und eben eine Einstellung dieser Risikofaktoren, Bluthochdruck, dazu beiträgt, das Risiko für eine spätere Demenz zu verringern.
Und wie wichtig ist für mein Gedächtnis Schlaf?
Guter Punkt. Schlaf ist sehr wichtig, wird auch oft unterschätzt. Die genaue Rolle des Schlafes ist eigentlich noch nicht ganz verstanden, aber wir wissen, dass der Schlaf für das Gedächtnis enorm wichtig ist, weil nachts, wenn wir schlafen, die Ereignisse aus dem Tag und die gespeicherten Gedächtnisinhalte konsolidiert, verfestigt werden. Und man kann mittlerweile auch sogar nachweisen, dass die Ereignisse nachts wieder abgespielt werden im Gehirn in beschleunigter Form, wie wenn Sie früher auf so einem Kassettenrekorder auf Vorspulen gedrückt haben, werden die wieder abgespielt, mehrfach hintereinander und so gefestigt.
Drum fällt einem manchmal auch nachts was ein, oder?
Idealerweise sollten sie natürlich nachts schlafen, aber kann schon sein, wenn man dann genau dann aufwacht, dass einem das wieder einfällt. Aber deswegen ist Schlaf so wichtig, weil wenn der Schlaf verkürzt ist, dann fallen natürlich diese Verfestigungs- und Konsolidierungsmechanismen auch weg. Und es gibt wahrscheinlich noch eine weitere wichtige Rolle, das ist so eine Art Selbstreinigungsfunktion des Gehirns über das sogenannte glymphatische System, ist auch noch nicht so lange bekannt, aber auch dafür scheint Schlaf sehr wichtig zu sein, für den Abbau von eher toxischeren Produkten, die möglicherweise dann, wenn man jetzt sehr lange wenig schläft, auch ein Risikofaktor sind für spätere kognitive Defizite. Also Schlaf, kann man nur sagen, ist immens wichtig für die körperliche Gesundheit, aber auch für die kognitive Gesundheit.
Und was ist quasi mit dem Gegenstück? Stress hilft mir, wenn ich in einer Situation Stress habe, also Adrenalin ja auch ausschütte, hilft mir das eher, mich später gut an diese Situation zu erinnern? Oder ist es eher kontraproduktiv für mein Gedächtnis?
Es kann in beide Richtungen gehen. Wir hatten ja schon gesagt, dass emotional relevante Ereignisse besser erinnert werden. Das heißt, wenn Sie jetzt ein sehr stressiges Erlebnis haben, was vielleicht auch emotional, vielleicht sogar belastend ist, dann können Sie sich möglicherweise sehr gut daran erinnern. Insgesamt ist aber die Ausschüttung von Stresshormonen eher der Funktion des Hippocampus abträglich. Das heißt also, lange erhöhter Stress ist nicht gut für das Gedächtnis.
Jetzt fiel im Gespräch schon ein paar Mal der Satz, so ganz genau wissen wir das noch nicht, wenn es um irgendwelche Zusammenhänge geht. Was würden Sie denn sagen? Wie viel Prozent davon, wie unser Gedächtnis funktioniert, haben wir denn schon verstanden? Wissen wir schon?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Wir wissen natürlich jetzt, was wir nicht wissen, um es mit Donald Rumsfeld zu sagen, aber es gibt auch vieles, von dem wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Ich denke, dass wir schon sehr viel verstanden haben. Die Gedächtnisforschung hat vor allen Dingen seit den 50er Jahren wirklich enorme Fortschritte gemacht und wir können mittlerweile sehr gut auf einer zellulären und molekularen Ebene verstehen, wie das Gedächtnis funktioniert. Und trotzdem gibt es natürlich ganz viele Punkte, die nach wie vor völlig ungeklärt sind. Man kann aber sagen, dass es wirklich einen dramatischen Wissenszuwachs gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, das immer besser zu verstehen und hoffentlich auch demnächst daraus wirksame Therapien abzuleiten.
Carsten Finke, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie funktioniert unser Gedächtnis und wie gut können wir uns darauf verlassen? Darüber habe ich in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio heute mit Professor Carsten Finke gesprochen. Er ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie der Berliner Charité und Leiter des Labors für kognitive Neurologie, das unser Gedächtnis erforscht. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korbes.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.